Ja, Palmsonntag heute Morgen. Dazu der Klassiker sozusagen aus der Bibel, der Einzug Jesu in Jerusalem. Ich lese uns das nochmal vor, dass wir einfach den Text mal gehört haben. Der Einzug in Jerusalem. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus und ihn zum Empfang. Gepriesen sei Gott, riefen sie. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion, dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihn jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Jubelnde Menschenmassen mit Palmzweigen in den Händen verstopfen die Straßen von Jerusalem. Palmzweige nicht nur Ausdruck der Freude, auch Ausdruck des Sieges, so wurden Könige empfangen, siegreiche Könige mit ihren Soldaten. Das war eine Provokation, so ganz nebenbei, auch für die römischen Besatzer, die natürlich gerne auch als Sieger gefeiert wurden. Begeisterte Massen, ja, warum denn eigentlich? Da muss man schon ein bisschen in der Bibel nachblättern, um zu verstehen, was die Massen da so hinterm Ofen hervorgeholt hat. Jesus war schon bekannt, wie man schön sagt, wie so ein bunter Hund. Wunder, blinde sehen, Tote stehen auf, Lahme gehen. Der Knaller, sein Freund Lazarus, seit 3 Tagen tot und begraben und am Verwesen, der wird wieder lebendig. Wow. Und das haben viele Leute miterlebt. Und es ging wie ein Lauffeuer rum. Der Jesus ist mehr als ein Mensch. Er muss einfach mehr sein. Er muss der sein, den Gott gesandt hat, der angekündigt wurde, damit er auch uns vom Tod erlöst. Anders kann es nicht sein. So einer, ja, das muss unser neuer König sein. So einen wollen wir haben. Darum die Palmzweige. Hier kommt unser König. Nur die Obersten damals, wie das so ist, die was zu sagen haben, die waren nicht begeistert. Hat sich ja bis heute nicht allzu viel geändert, denn sie hatten Angst um ihre Machtposition und glaubten, dass Jesus von Gott geschickt wurde, das konnten sie wirklich nicht. Aber Jesus war an diesem Tag wirklich oben auf der Sympathiewelle ganz, ganz oben. Das Volk liebte ihn, es verehrte ihn. Aber wie schnell die Stimmung kippt, das lesen wir dann auf den nächsten Seiten. Heute beginnt ja die Karwoche. K ist ein altdeutsches Wort für Klage oder Kummer, auch für Leid und für Schmerz. Die Leidenswoche beginnt heute. Eigentlich ja ein bisschen merkwürdig. Eigentlich müsste ja heute die Jubelwoche beginnen. Heute am Palmsonntag, wo Jesus so umjubelt wurde. Statt der Kummer- und Leidwoche doch lieber Jubelwoche. Hätte uns wahrscheinlich schon besser gefallen. Aber nein, der Begriff für die kommende Woche ist schon richtig ausgewählt. Denn was nach diesem Einzug Jesus in Jerusalem geschah, das war ja alles andere als schön. Da steht nur wenige Verse nach unserer Geschichte ein Satz in der Bibel, der das sehr deutlich macht. Trotz aller Wunder, durch die Jesus unter ihnen seine Macht bewiesen hatte, glaubten sie nicht an ihn. Trotz seiner Wunder. Am Anfang mal gelesen, dass sie wegen der Wunder kamen. Und dann heißt es hier, kurz danach nur, trotz der Wunder glaubten sie nicht. Ja, es ist wohl so, dass auch tolle Wunder nicht unbedingt genügen. Und doch heute manche sagen, ja, wenn ich nun mal so ein Wunder live miterleben könnte, dann könnte ich ja auch glauben. Aber da kommt natürlich schon sofort die Anfrage, ob das nicht fake ist. Ja, was man heute mit der modernen Intelligenz, mit der künstlichen Intelligenz alles machen kann. Vielleicht habt ihr das im Fernsehen ein bisschen verfolgt, was da so alles möglich und machbar ist. Ja, das kann man ja kaum glauben. Da muss doch irgendwas dahinter stecken, an Technik, an Fake, an vielleicht ein Hologramm oder was auch immer. Das kann ja eigentlich nicht sein. Glauben kann man ja viel, wenn der Tag lang ist. Hier steht schwarz auf weiß, dass es dafür tatsächlich keine Garantie gibt. Und Jesus möchte auch nicht, dass man ihm wegen seiner Wunder glaubt. Das war nicht vorrangig sein Ziel. Er wollte nicht, dass die Menschen ihn verehren und Fans werden. Jesus wollte keine Fans. Aber sogar unter den führenden Männern gab es ja auch welche, die hätten gerne an Jesus geglaubt. Die hatten verstanden, dass Jesus tatsächlich von Gott geschickt worden war. Und dann steht da wieder was unglaublich Trauriges. Also der Satz ist ja schon traurig und der nächste ist auch nicht viel besser. Es gab allerdings sogar unter den führenden Männern viele, die an Jesus glaubten. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie sich nicht offen zu ihm. Jetzt kommt der traurigste Satz der Weltgeschichte. Sie mussten befürchten, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Es war ihnen wichtiger, ihr Ansehen bei den Menschen nicht zu verlieren, als bei Gott Anerkennung zu finden. Baff! Es war ihnen wichtiger, ihr Ansehen bei den Menschen nicht zu verlieren, als bei Gott Anerkennung zu finden. Hätten sie zugegeben, dass sie glauben, dass Jesus von Gott kommt, die anderen hätten sie fertig gemacht. Sie wären gemobbt worden, geschnitten. Und sie hätten ihre Ämter und ihre Pöstchen verloren. Die Zustimmung der Menschen bedeutete ihnen mehr als das Ansehen bei Gott. Unglaublich traurig, aber verständlich. Wenn so die ganze Existenz dranhängt und ausgelacht und geschnitten werden will auch keiner, dann lieber so weitermachen wie bisher. Ja, es ist traurig, aber verständlich. Die Hand, die einen füttert, die beißt man nicht. Wenn einem Menschen sowas passiert, dann ist er zutiefst enttäuscht. Vielleicht von sich selbst, weil er merkt in dem Moment, wie wenig Rückgrat er hat. Aber vor allem natürlich von dem enttäuscht, auf den er alle seine Hoffnung gesetzt hat. Und aus der Enttäuschung wächst bald die Wut und der Hass und der Wunsch nach Rache. Jetzt gebe ich es mal zurück. Die Enttäuschung lasse ich nicht auf mir sitzen. Was denkt er eigentlich, wer er ist? Darum Leidenswoche. Denn das ist das, was die nächsten Tage bestimmen wird, Wut und Hass. Leidenswoche. Immer mehr Menschen zogen sich von Jesus zurück, waren enttäuscht. Und vielleicht die gleichen, die gerade noch jubelten und Palmenzweige schwangen, fragten sich jetzt, wie sie nur so dumm sein konnten. So verblendet. Und dann passiert etwas, ja, das ist eine richtig deprimierende Predigt heute, also, und dann passiert was, was die Stimmung so richtig kippen lässt. Ich kann es euch nicht ersparen, es steht halt in der Bibel, was soll ich machen? In Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. Zur Erklärung sagte er ihm, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein für alle Völker, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Als die führenden Priester und Schriftgelehrten davon hörten, suchten sie nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Sie hatten nämlich Angst vor ihm, weil das ganze Volk von seiner Lehre tief beeindruckt war. Am Abend verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Da hat er es aber krachen lassen. Da hat er so richtig draufgehauen. Und aus seiner Sicht absolut zu Recht. Denn er war sozusagen stellvertretender Hausherr als der Sohn Gottes. Aus seiner Sicht zu Recht, denn der Tempel, in dem Gott angebetet werden sollte, war zum Trödelmarkt geworden. Und das konnte Jesus nicht zulassen und so reagiert er sehr heftig an der Stelle. Merke, wenn du jemandem das Geschäft verdirbst, sogar wenn du im Recht bist, wird der sauer. Denn du gehst ihm an sein Liebstes, an das, was ihm am wichtigsten ist, an seinen Geldbeutel, an seine Börse, an seine Finanzen, seine Kohle. Und so kommt, wie es kommen musste, wir kennen es, Jesus wird verhaftet und seine Leidenswoche beginnt. Verhöre, Misshandlungen, Demütigungen, Folter. Und das, obwohl er nichts Unrechtes getan hatte. Enttäuschung, Wut und Rache der Menschen brachten Jesus letztendlich ans Kreuz. Tja, erst top und dann flop. Aber am Ende bleibt eins übrig. Das ist nun mal das Kreuz. Ich hätte gern das große geholt, aber das ist so verbaut dahin, das kriege ich da nicht weg. Das soll genügen an der Stelle. Das Kreuz bleibt am Ende. Eigentlich ein komisches Symbol für eine Religion. Ein Hinrichtungswerkzeug. Man hätte auch einen Henkerbeil nehmen können oder einen Galgen oder modern gedacht eine Gewehrpatrone oder einen elektrischen Stuhl oder eine Guillotine oder was auch immer. Das ist alles das Gleiche. Denn die Wirkung ist die gleiche. Sie sagt aus, hier wird ein Verlierer, ein Versager, ein Schuldiger bestraft. Das ist die Aussage des Kreuzes. Ein Gescheiterter. Wer ist Jesus für dich? Ich habe schon erwähnt, dass Jesus nicht wegen seiner Wunder angehimmelt werden wollte. Er wollte keine Fans haben. Das hat sich bis heute ja nicht geändert. Jesus will bis heute keine Fans. Er will keine Bewunderer, sondern er will Nachfolger. Was ist ein Nachfolger? Ist jetzt nicht unbedingt ein Begriff, der so alltäglich ist. Fan kennen wir alle. Ja, Fan von Fußballmannschaft. Und wenn Bayern München dann einmal verliert, dann wechselt man ja gleich einen Verein. So wie der Trainer gleich rausfliegt und so. Ne? Ja, muss ich jetzt schon mal sagen. Ist ein bisschen albern, was bei den Bayern abläuft, Martin. Also. Ja, ein Fan kann schnell enttäuscht werden. Wie gesagt, einmal verloren und du bist raus. Dann gehst du woanders hin. Egal, ob es jetzt ein Fußballverein ist oder von mir ist auch ein Handyhersteller, ein Politiker oder ein Fernsehstar oder was. Einmal was schiefgelaufen ist. Sobald er was tut, was man nicht versteht oder was man nicht gut heißt, dann ist man weg. Ich kenne das übrigens auch. Ich habe auch Fans. Habe ich schon manchmal erlebt. Da haben Leute über lange Zeit gesagt, hey, das ist so toll. Schön, deine Predigten sind gut. Mensch, ich genieße das total. Schön, dass du mein Pastor bist. Und dann habe ich einmal missgebaut. Ja, das geht aber nicht. Nee. Also jetzt, hast mich aber total enttäuscht jetzt. Und jetzt, nee, das geht so nicht. Ja, so schnell geht das. Und deswegen bin ich immer vorsichtig mit solchen Aussagen. Ich nehme die immer erstmal dankend an, aber ich bilde mir nichts drauf ein. Weil das Ding kann ganz schnell kippen. Das ist rein menschlich. Habe ich auch schon erlebt. Ich war auch schon Fan von gewissen Leuten. Und dann haben die was gemacht und ich musste sagen, Tabuthema. Tabuthema. Ja? Ja, ein Stück weit ein Eigenteuer, genau. Nur die ganz harten Fans, die jubeln noch ihr Idol an, auch wenn er was wirklich Schlimmes gemacht hat. Der arme Hoeneß, das muss ein Knast, wisst ihr noch? Da haben Fans geweint. Das ist dann schon Verblendung. Ja, da sieht man das, was wirklich ist, nicht mehr und dann schweift es unglaublich ab. Was ist ein Nachfolger? Ein Nachfolger ahmt nicht nach. Klingt vielleicht erstmal im ersten Moment so, aber es ist nicht so. Ein Nachfolger ahmt nicht nach. Ein Fan ahmt nach. Was macht ein Nachfolger? Was will ein Nachfolger? Ein Nachfolger will lernen. Deswegen hat Jesus seine Jünger auch Schüler genannt. Eigentlich steht da immer Schüler im Neuen Testament. Es waren seine Schüler, die wollten was lernen von ihm. Was sollten sie lernen? Was sollten Sie lernen? Theologie? So zu sein wie er? Hm? Liebe? Ja, alles nicht verkehrt. Dogmatik? Auch nicht. Haben wir ein Tabor gelernt, Christian, ne? Reicht. 4 Jahre für ein ganzes Leben. Reicht. Nee, wisst ihr was? Ja, vielen Dank. Da ist er. Ja. Sie sollten von Jesus lernen. Sie sollten von Jesus lernen, wer Gott, wer der Vater ist. Und das sagt auch an einer Stelle, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Jesus hat immer von sich selber weggewiesen und gesagt, nee, um mich geht's ja gar nicht. Jesus wollte nicht von Jesus reden. Jesus ging's nicht um Jesus. Jesus ging's immer um den Vater. Den sollten die Menschen kennenlernen und verstehen, wer er ist. Die Menschen sollten an allem, was Jesus tat und was er sagte, sollten sie erkennen, wer Gott ist. Er, der Sohn, verwies auf den Vater und sagte, der ist wichtig. Er ist auch der Einzige, der wichtig ist. Und ich bin nicht wichtig. Ich erfülle nur den Auftrag Gottes. Ich bin auch ein gehorsamer Nachfolger meines Vaters. Vielleicht waren die Menschen deshalb so enttäuscht damals. Der ist ja auch nur Befehlsempfänger. Der macht nicht das, was wir uns wünschen. Sie hätten sich gerne gewünscht, dass Jesus eine Revolution anzettelt und die Römer aus Israel rausschmeißt. Sondern der tut ja nur das, was Gott ihm sagt. Er kann kein König sein. Und so kommt es dann, wie es kommen musste. Jesus wird zu Unrecht verurteilt, hingerichtet am Kreuz und stirbt dort Ostern. Erinnern wir uns daran. Tja, top oder flop? Es wäre ein Flop geblieben, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre. Ganz klar. Und so müsste eigentlich ja nicht das Kreuz das Symbol der Christen sein, sondern ein großer runder Stein. Ein großer runder Stein, so wie damals die Felsengräber verschlossen wurden und auch das Felsengrab, in dem Jesus lag und das weggerollt wurde. Gibt ein schönes Lied von Arne Andreas, ne? Der Stein vom Grab ist weggerollt. Der müsste eigentlich hier stehen. Weil der Stein, der wäre das Symbol des Sieges, des Erfolges. Aber ich denke, es ist doch gut, dass wir ein Kreuz haben und keinen Stein. Weil mich erinnert das Kreuz immer daran, dass Jesus mich nicht enttäuscht. Menschen enttäuschen, das geht zu schnell. Haben wir alle schon erlebt, stecken wir alle voll drin, ja. Können wir jetzt eine Liste schreiben mit Menschen, die uns enttäuscht haben. Und die anderen werden eine Liste schreiben, ne, wo du sie enttäuscht hast, ganz klar. Jesus enttäuscht nicht. Gott steht zu seinem Wort und er verlässt mich nicht. Glaubst du das? Kannst du das glauben? Vielen Menschen fällt das schwer zu glauben. Allein schon, weil sie nicht verstehen können, dass ein Toter von wieder zurückkommt und wieder lebendig wird. Das allein schon geht ja über unsere Hutschnur. Und das ist ja auch richtig so, dass wir das nicht verstehen. Denn mit dem Verstand kommt man da nicht weit. Wir können das nicht verstehen. Wir brauchen das auch nicht verstehen. Aber wir können das ja ausprobieren. Wir können das erleben. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ist tatsächlich so. Und so glaube ich auch. Ich kann dir nicht sagen, ich habe es kapiert. Ich kann dir nicht sagen, ich habe es echt verstanden. Und jetzt erkläre ich dir, wie du glauben kannst. Kann ich nicht. Das kann niemand. Und wer dir das weismachen will, der ist entweder ein Lügner oder er betrügt sich selbst. Aber ich kann dir davon erzählen, wie Jesus in meinem Leben wirkt. Wie er mich Tag für Tag verändert. Wie er meine schlechten Charaktereigenschaften, meinen Egoismus, meine schlechten Gedanken über andere immer wieder nimmt, langsam verwandelt in etwas Besseres. Wie er mich davor warnt, etwas Böses oder Falsches zu tun. Und wie ich mehr und mehr lerne, mich zu fragen, Jesus, was willst du denn eigentlich? Was würdest du an meiner Stelle tun? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und die sollte man sich immer stellen, gerade in den Momenten, wo man gerne mal was raushauen möchte. Da sollte man immer fragen, und Jesus, was willst du denn jetzt, was ich tue? Ich weiß das von mir selber, dass unglaublich viel auf den eigenen Mist wächst. Und das ist meist nicht viel Gutes dabei. Und dann zu fragen, Jesus, was wächst auf deinem Misthaufen? Und das möchte ich mir anschauen. Und da möchte ich von lernen. Und dann kommt da was viel, viel Besseres raus, als ich tun oder sagen würde. Und das unter Garantie. Das kann ich schriftlich geben. Das habe ich wirklich verstanden. Hat lange gebraucht, aber ich habe es verstanden. Dass ich zu ihm beten kann, dass ich meine Fehler, mein Versagen, mein mieses Handeln ihm wirklich auch ausdrücken kann. Und er mir sagt, ja, auch dafür bin ich am Kreuz gestorben. Auch dafür. Ich vergebe dir. Ah, und dann kann ich befreit leben. Ja, in ihm sind wir frei. Das haben wir vorhin gesungen. Habt ihr das bewusst mal gesungen, dass wir frei sind und gerade von diesen Dingen auch frei sind, weil Jesus uns frei setzt durch das, was er am Kreuz getan hat. Dann kann ich befreit leben ohne ein belastendes Gewissen. Dann kann ich nachts ruhig schlafen. Das ist doch was, oder nicht? Aber es ist noch nicht mal das Wichtigste an der ganzen Sache. Das ist toll, unbeschreiblich toll. Aber das Wichtigste ist, dass ich eine Gewissheit in mir habe, dass Jesus der Sieger ist. Das ist eine Gewissheit, die kann mir kein Mensch geben. Das kann mir niemand zusprechen. Dass der Tod nicht das Ende meines Lebens ist, sondern dass es weitergeht. Dass ich wie Jesus eines Tages auferstehen werde und auf ewig mit ihm zusammenleben werde. Das ist Glaube. Sich auf etwas einlassen, eine Zuversicht haben, die man weder erklären noch beweisen kann. Eine Zuversicht haben, die man weder erklären noch beweisen kann. Aber erleben. Ich weiß, dass viele, gerade so Verstandesmenschen, ne? Intellektuelle, die kommen immer sehr hart an ihre Grenzen. Weil sie versuchen, krampfhaft mit dem Verstand es zu erfassen. Und das funktioniert nicht. Da kommst du nicht hin. Es geht einfach nicht. Aber erleben kann man es. Und dazu möchte ich einladen. Wenn du bisher versucht hast, alles mit dem Kopf zu kapieren, dann bitte doch mal, Jesus seinen Platz in deinem Leben einzunehmen und dann wird er es tun und dann wirst du spüren und dann wirst du merken, was er durch den Heiligen Geist alles in dir freisetzt. Aber solange wir permanent im Fragen bleiben, solange wir permanent nur auf uns schauen, wird es nicht gelingen. Bonhoeffer hat das so schön mal ausgerückt. Ich glaube, Bonhoeffer war es. Ne? Bleibe im Fragen, dann bist du frei vom Gehorchen. Das heißt, du kannst Jesus immer Fragen stellen, warum, weshalb, weswegen, tralala. Es bringt nichts. Aber einmal den Gehorsamsschritt machen. Einmal sagen, jawohl, ich möchte jetzt mit dir leben. Und ich möchte mal erleben, wie du mein Leben umkrempelst. Und er wird es tun, wenn wir uns darauf einlassen. Das ist genial. Ich möchte mit uns beten. Herr, ich danke dir, dass du unser Leben genau kennst, von jedem Einzelnen ganz, ganz genau. Und dass du auch genau weißt, was jeder braucht. Und du weißt auch ganz genau, wie du einen Zugang findest zu jedem. Das, was uns total verschlossen bleibt. Wir kratzen immer an der Oberfläche. Wir versuchen das zu tun, was wir denken, was vielleicht richtig ist. Aber du, Herr, du hast wirklich die Weisheit. Und du hast die Worte des ewigen Lebens. Das hat der Petrus schon erkannt. Und verstanden, zu wem sollen wir denn gehen, außer zu dir? Ja, und ich möchte dich bitten, dass du uns wirklich dahin bewegst, dass wir zu dir kommen und nicht zu allem anderen und schon gar nicht zu uns selbst. Da werden wir furchtbar enttäuscht. Aber bei dir ist Leben, bei dir ist Hoffnung, bei dir ist Rettung, Vergebung, Versöhnung und ewiges Leben. Amen. Amen.